Tobias Escher analysiert die Bundesliga-Saison 2024-25.
Die neue Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Heute Abend geht es schon los, wenn Borussia Mönchengladbach auf den Meister Bayer Leverkusen trifft. Was es alles zu dieser neuen Spielzeit zu wissen gibt, worauf wir achten müssen, ja, und was uns so erwartet, das kläre ich jetzt mit Tobias Escher, der auch für diese Saison an unserer Seite ist. Vielen lieben Dank dir, Tobias, und ja, damit erstmal einen schönen guten Morgen. Bist du schon heiß auf die Bundesliga?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, auch in der neuen Saison wieder. Ich bin jetzt doch ganz motiviert. Also Sommerpause hätte ein bisschen länger sein können nach der Europameisterschaft, aber war jetzt ja auch für viele Fans, glaube ich, lang genug. Und dann kann es jetzt auch wieder losgehen und da wollen wir mal schauen, ob Leverkusen den Titel verteidigen kann.
Bist du so ein Typ, der auch Wochen und Monate nach Saisonende noch durch die Transfermarkt-Datenbanken geht und den Kicker durchstöbert, was zur neuen Saison alles neu ist? Welche Spieler? Oder bist du jemand, der sich auch ein bisschen rieseln lassen muss, was da alles über den Sommer passiert ist?
Ich bin ja kein großer Fan von all diesen Transfermarkt-Journalismus-Geschichten und wer wechselt wohin und was ist jetzt der neueste Scoop. Also da bin ich dann immer so, ich warte gerne ab bis zum letzten Spieltag. Ich bin ja auch kein Fan eines bestimmten Vereines, der dann wartet darauf, dass der richtige, wichtige Transfer jetzt kommt zu seinem Verein. Und dann bin ich dann eher so, okay, am Ende einmal kurz gucken, wer ist jetzt alles neu, und dann warten wir nochmal die ersten 2, 3, 4 Spieltage ab, wie das sich dann entwickelt. Gerade wenn man ja am Anfang der Saison immer noch nie so genau weiß, was passiert, wer kommt vielleicht noch last minute, was ändert sich dann noch, welcher Verein lässt seinen Trainer schon nach 2 Spieltagen. Also da gibt es immer genug Fallstricke, wenn man so eine Prognose vor der Saison machen möchte.
Wir hatten ja mit der Europameisterschaft und auch einem olympischen Turnier sehr viel Fußball in diesem Sommer. Bedeutet das denn für die Clubs auch immer die Planung, etwas später anzusetzen und nicht so ganz in den Fluss in die Saison starten zu können, weil auch ein paar Spieler erst später ins Trainingslager kommen und so weiter?
Ja, also auf jeden Fall. Also das ist immer so eine große Schwierigkeit. Das hat sich in den letzten Jahren verbessert, auch durch die Professionalisierung im Fußball. Wir wissen noch zum Beispiel, Anfang des Jahrtausends kann man immer gut die Meisterlisten durchgehen, und immer in einem Jahr, wo Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft war, waren die Bayern nicht Meister, weil sie halt einfach im Sommer so viele Spieler abstellen mussten, weil die Spieler dann müde waren später. Das hat sich jetzt mittlerweile verändert. Das ist nicht mehr ganz so krass. Aber natürlich haben an gerade solchen Jahren Teams, die ja aus dem Tabellenmittelfeld kommen, die jetzt 1, 2 EM-Fahrer haben und nicht 6, 7, 8, einen gewissen Vorteil, direkt am Anfang der Saison reinzustarten. Da müssen große Teams dann erstmal so zusammenfinden, ein bisschen länger.
Das Zusammenfinden hat natürlich auch damit zu tun, wie sich die Teams vorbereiten, welche Spieler es neu gibt. Gerade Bayern, Dortmund und Stuttgart, die haben ja auch schon viel ausgegeben auf dem Markt. Bei anderen Clubs lief es dagegen eher noch ein bisschen ruhiger ab. Wir haben ja noch etwas Transferphase. Aber würdest du denn sagen, die Bundesliga ist jetzt so auch im internationalen Vergleich, wenn wir uns die anderen Ligen anschauen, in diesem Sommer attraktiv gewesen? Gab es genug Geld für Verstärkung, oder muss man schon wieder sagen, ey, mit England können wir nicht mithalten, Spanien hat so seine eigenen Probleme, ja, aber ein bisschen mehr so Strahlkraft wünscht man sich schon wieder.
Ja, also dieser Sommer ist natürlich nicht so wie der vergangene Sommer, wo Harry Kane gekommen ist, ein absoluter Superstar, die Liga bereichert hat. Das fehlt natürlich in diesem Sommer auch, dieser Überraschungseffekt Leverkusen, den wir ja Anfang der letzten Saison hatten, den wird es nicht mehr geben. Also die werden da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine interessante Saison wird, gerade weil wir auf den Trainerpositionen sehr viel Interessantes haben. Wir haben gerade bei den Top-Teams jetzt junge Trainer, die sich in den Vordergrund spielen können, die sich auch teilweise noch für größere Aufgaben empfehlen können. Mit Xabi Alonso haben wir ja schon eins der größten Trainertalente, wenn nicht sogar das größte Trainertalent, und das uns viele Ligen beneiden. Ich glaube, da muss eher der Fokus dieses Jahr drauf sein, was machen diese jungen Trainer, diese junge, wilde Liga, weil auf dem Transfermarkt, da müssen wir ganz ehrlich sein, können wir mit England auf jeden Fall nicht mithalten, und auch mit Spanien wird es ein bisschen eng dann bei den Top-Teams.
Lass uns mal so ein paar Teams durchgehen und von mir dann gleich mal die Frage an dich, in welcher Rolle wir Bayer Leverkusen in dieser Saison sehen. Sind es die Gejagten oder sind es die, die sich wieder in eine Position reden können, wir lassen erstmal die anderen machen, besinnen uns auf unsere Stärken und schauen mal, wie viel wir bei rumbekommen, weil, wie gesagt, die niederlagenlose Serie hält in der Bundesliga weiter an, also die Erwartungen sind natürlich hoch.
Ja, also die sind auf jeden Fall die Gejagten, das kann man auch unterstreichen. Sie sind jetzt eine gesamte Bundesliga-Saison ohne Niederlage geblieben, und jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt die erste Niederlage wieder? Das ist ja immer noch diese Serie allein, die muss ja erstmal geschlagen werden. Und wenn wir uns den Kader angucken, ist es ja nicht so, dass es da einen riesen Substanzverlust gab. Es ist nicht so wie bei Napoli in der Serie A nach deren Meisterschaft, dass sie die besten Spieler abgeben mussten und den Trainer auch noch dazu. Nein, Trainer ist geblieben, und von den Spielern sind auch sehr viele geblieben. Man hat gleichzeitig jetzt das Champions League-Geld genutzt, um den den Kader noch ein bisschen breiter aufzustellen, mit einem Terrier zum Beispiel, mit einem Alex Garcia fürs Mittelfeld, um da noch ein bisschen mehr Optionen zu haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leverkusen genau da weitermacht, wo sie aufgehört haben.
Was ist mit einem Jonathan Tah, der noch gehen könnte? Wäre das eine ganz wichtige Stütze, die dann wegbricht im Fall der Fälle? Oder siehst du da eigentlich die Innenverteidigung gerade schon genug gewappnet, selbst wenn er die Mannschaft verlassen sollte?
Das wäre dann noch ein großer Schlag, auf jeden Fall, ja. Also denke ich schon, dass wenn der Abwehrchef, der im Zentrum der Abwehr spielt, geht, dass das noch einen Unterschied machen könnte. Gerade weil die anderen Spieler mir alle auf den Seiten in der Abwehr mehr gefallen und du da hast als Ersatz meistens Andrich gehabt, der jetzt aber auch nicht das Tempo eines Tars mitbringen kann. Das wäre auf jeden Fall noch ein schwerer Verlust, ja.
Es gab ja das vielleicht wichtigste Spiel, sag ich mal, in der Relevanz zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart im Supercup. Und auch noch nicht der ganz große letzte Test oder die ganz großen Erkenntnisse. Aber hast du da schon was gesehen, was Xabi Alonso sich vielleicht über den Sommer nochmal gedacht hat? Es ist ja letztes Jahr gewesen, dass der Sommer der erste komplette für ihn war. Jetzt vielleicht nochmal einen Ticken eine Weiterentwicklung oder dass er die Spiele nochmal in andere Rollen bringen kann? Wie schätzt du das ein von den kleinen Eindrücken bisher?
Ich schätze es so ein, dass es jetzt tatsächlich um noch ein bisschen Weiterentwicklung geht. Also, dass man gucken möchte, dass man nochmal ein bisschen eine Flexibilität reinbringt, gerade was die Position hinter den Spitzen angeht. Da hat man ja mit Terrier jetzt auch einen neuen Spieler geholt, der da verschiedene Rollen einnehmen kann, der eigentlich ein Linksaußen ist, aber der dann wahrscheinlich jetzt mehr aus dem Halbraum operieren wird. Auch da nochmal eine andere Form von Torgefahr, auch nochmal ein anderes Zusammenspiel mit einem Boniface vorne drin. Ich glaube schon, dass das wichtig ist und auch ein bisschen mehr Zug aus Tor, aus dem Mittelfeld heraus. Auch da eine leichte Entlastung von Xhaka. Ich denke, das sind die beiden großen Dinge, die sie auch angehen müssen, weil ich fand schon in der vergangenen Saison, die Leverkusener waren sehr abhängig von Florian Wirtz und Granit Xhaka, auch Jonathan Tah. Wenn es einer wegfällt und die anderen beiden vielleicht nicht diese Überform der vergangenen Hinrunde auch abrufen können, dann musst du da neue Wege finden. Ich habe das Gefühl, dass sie das auch versuchen.
Tabellarisch zumindest der ärgste Verfolger war ja dann der VfB Stuttgart, als Zweitplatzierter jetzt auch im Supercup sich geschlagen geben müssen. Die haben ja einen großen Umbruch hinter sich, also einige Leistungsträger verloren. Dafür gab es mit Undav, den man ja so ein bisschen mit reinrechnen kann, gleich 13 neue Spieler für Sebastian Hoeneß. Die Verantwortlichen haben so ein bisschen gesagt, ja, Platz 9 bis 12 können wir anpeilen. Eigentlich hat die Vorbereitung jetzt gezeigt, die Mannschaft ist schon besser als das. Aber kann Stuttgart denn annähernd an das vergangene Jahr anknüpfen? Was meinst du?
Ich hatte zumindest im Supercup das Gefühl, dass sie jetzt nicht großartig eine Anlaufzeit benötigen, sondern dass das schnelle, flüssige Spiel nach vorne, auch das Kombinationsspiel, dass das sehr gut greift und dass auch die neuen Spieler sich da sehr, sehr schnell eingefunden haben, weil sie auch in der zentralen Achse keine Veränderung haben. Also die zentrale Achse bleibt ja dieselbe jetzt gerade, da auch Undav wieder da ist. Können sie dieses Spiel durchs Zentrum sehr, sehr stark tragen. Sie haben immer noch ihre sehr, sehr starke linke Seite mit Führich Mittelstädt, ihre Nationalmannschaftsseite, die sie weiterhin abrufen können. Und dann eben vorne noch ein bisschen mehr Flexibilität mit einem Demirovic, vielleicht auch einem Woltemade, dass sie da reinstoßen können. Die großen Fragezeichen sind an beiden Enden des Feldes, weil sie natürlich ihren Abwehrchef verloren haben mit Anton. Das kriegen sie auch durchs System häufig abgefangen, aber ein Statue, ein Rohrhardt, die sind vielleicht ein bisschen fehleranfälliger noch. Und natürlich vorne drin die Frage, wer ersetzt Gyrassi? Weil auch ein Undav ist, hat sehr viele Tore geschossen in der ganzen Saison, aber er hat auch viele Chancen ausgelassen, das darf man nicht vergessen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann läuft, wenn Gyrassi eben nicht immer das 1-0 erzielt, das wichtige 1-0, und sie dann vielleicht mal im Rückstand herlaufen müssen. Weil das war ja auch schon vorletzte Saison so, wo sie dann plötzlich Relegation gespielt haben. Da war ein Riesenproblem die Chanceverwertung.
Zu welchen Clubs in der Bundesliga kann sich der VfB denn jetzt zählen lassen, wenn man auch mit Einnahmen aber mal gute 80 Millionen Euro eben ausgeben kann auf dem Markt? Ist der VfB jetzt einfach diese Stufe weiter, dass sie immer in diesem Kreis der internationalen Teams mitschwimmen, oder muss das eher so als Ausreißer gesehen werden und diese Basis, die es dafür wirklich braucht, auf Jahre noch nicht ganz da?
Ja, die Basis ist noch nicht da, das muss man ganz, ganz fair und ehrlich sagen. Natürlich müssen sie da konkurrieren mit anderen Teams, die über andere Mittel verfügen, auch über andere Gesellschaftsformen. Der ist auch mal so ein unfairer Wettbewerbsvorteil auf Seiten von Leverkusen und Leipzig und Wolfsburg, das muss man ganz fair und ehrlich sagen. Aber sie haben jetzt dieses Champions League-Geld in der ersten Saison nach der Champions League-Reform, wo es auch nochmal ein bisschen mehr Geld gibt. Das darf man nicht unterschätzen. Sie haben jetzt auch ihre Spieler zu Geld gemacht. Also sie haben zwar viel ausgegeben, aber das ist auch gedeckt von dem, was sie eingenommen haben. Wichtig wäre jetzt, diese Saison gut abzuschließen. Also wenn du, glaube ich, 2 Jahre hintereinander Champions League holst, dann ist das schon ein Game Changer für dich. Dann ist es auch schon ein Game Changer für die Finanzen. Das wäre quasi das Riesenziel, aber zumindest Europa, wenn du halt einen nächsten Schritt machen möchtest, ist das, was du brauchst im nächsten Jahr.
Ganz, ganz viele Fragezeichen stehen über dem FC Bayern München. Die sind titellos geblieben, ja, mit Harry Kane vielleicht kein Wunder, haben jetzt aber schon an die 150 Millionen Euro in Neuzugänge auch investiert. Ein Trainer, Vincent Kompany, spannend, aber man weiß vielleicht noch nicht ganz, woran man ist. Man hat jetzt auch die Ausfälle von Ito und Stanisic in der Abwehr zu verkraften. Läuft bisher noch nicht alles rund. Wie meinst du, kommen die Bayern erstmal in die Saison? Sind die so ein bisschen noch Sand im Getriebe unterwegs oder können die sich schon früh finden?
Ja, das ist die große, große Frage. Also ich glaube schon, dass Kompany der richtige Mann sein kann. Ich glaube auch, dass sie auf dem Transfermarkt sehr viel richtig gemacht haben, sehr viele Planstellen geschlossen haben, auch wenn immer noch so ein paar Fragezeichen sind, wie hält die Innenverteidigung durch, gerade jetzt nach der Verletzung von Ito, die sind ja auch immer fehleranfällig gewesen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man gut in die Saison reinstartet, wenn auch ein Kimmich jetzt das bestätigt, was er in der Vorbereitung gezeigt hat, dass sie das dann gewuppt bekommen. Das viel größere Fragezeichen ist für mich aktuell hinter Kane, der ja auch bei der EM schon nicht das gezeigt hat, was man von ihm erwartet hat, Ende der letzten Saison schon müde wirkte. Mal gucken, wie der in die Saison reinfindet, weil von dem hängt vieles ab. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Positionsspiel von Kompany, das man jetzt auch schon ansetzen erkennen konnte, besser zu diesem Kader, besser zu dieser Mannschaft passt, als das, was Tuchel zuletzt versucht hatte.
Was können wir denn von Kompany erwarten, wenn mal alles rund läuft? Was bringt er für eine Philosophie mit? Ist ja auch in dem Sinne ein Pep-Schüler, der lange unter ihm gespielt hat. Auch viel Ballbesitz wahrscheinlich für die Bayern. Worauf muss sich dann der Gegner einstellen?
Ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann Pep 2.0 sehen, also wirklich viel Ballbesitz, Fußball, ein sehr, sehr klares Positionsspiel, wo die Spieler klare Aufgaben bekommen, aber auch viel Wucht im Pressing und Gegenpressing. Also ich glaube, dass wir dann eher wieder so in Richtung Hansi Flick-Zeiten zurückkehren, der ja auch ein sehr starkes Positionsspiel mit sehr hohem Pressing kombiniert hat. Das kann ich mir dann eher vorstellen, dass man so ein bisschen das, was man zuletzt unter Tuchel so versucht hat, auch mit weniger Ballbesitz, dass das wieder hinter sich gelassen wird, weil gerade in der Bundesliga ist klar, die Bayern werden gegen mindestens 16 von 18 anderen Teams immer mehr Ballbesitz haben.
Nehmen wir nochmal ein paar Teams, zumindest die aus den Top 5 in der letzten Saison mit rein, mit Dortmund und RB Leipzig. Ja, und während Leipzig vor allem dann die Olmo verliert und sich ansonsten viel Talent einkauft, frisiert der BVB mal wieder die Bundesliga-Konkurrenz und schnappt sich da Guirassy, Anton und Bayer weg. Sind das zwei Clubs, die die Saison in guter gemeinsamer Gesellschaft verbringen könnten, immer sehr dicht an der Tabelle? Ist das eine gute Ausgangslage für beide Teams?
Das Interessante ist, dass natürlich beide Teams von völlig unterschiedlichen Voraussetzungen kommen. Also RB Leipzig, die haben ja sehr viel Kontinuität, dann die Olmo verloren, klar, wichtiger Spieler, aber er war jetzt auch nicht der Schlüsselspieler, hat er häufig verletzt gefehlt. Da ist dann eher wichtig, dass man nochmal ein Jahr lang Xavi Simons sich leihen konnte. Das ist, glaube ich, der wichtigere Transfer da. Da wird es more of the same geben. Und dann ist eben die Frage, wie schaffen sie es, den nächsten Schritt hinzubekommen, wo ich immer so ein bisschen skeptisch bin, weil Leipzig ja doch immer am Ballbesitz noch so Probleme hat, dass sie es nicht schaffen, Woche für Woche die Kiels, Mainz, Augsburg wirklich zu besiegen. Das musst du aber, wenn du ganz vorne mitspielen willst. Und Dortmund ist ja genau anders, weil Dortmund, da hast du gar keine Kontinuität, da hast du einen kompletten Bruch, da hast du eine komplett neue Mannschaft, auch eine komplett neue Achse, auf die die Mannschaft bauen soll. Mit einem Süle, der wieder in Form ist, zurückfindet, Abwehrchef sein möchte, mit einem Pascal Groß im Mittelfeld, vorne eben Guirassy als neuer Top-Stürmer. Da sind halt so viele Fragezeichen, auch weil ich Nuri Sahin sehr, sehr schlecht einschätzen kann. Das, was sie in der Vorbereitung gespielt haben, hat mir ganz gut gefallen. Dem fehlt noch so ein bisschen der letzte Schliff und die letzte besondere Idee, wie sie einen Alonso oder einen Sebastian Hoeneß haben. Aber auch da halt viele Fragezeichen im Gegensatz zu Leipzig, die halt viele Ausrufezeichen haben, aber wo halt der nächste Schritt fehlt.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Die fünf treten ja in der Champions League an. Fangen wir vielleicht mal bei Dortmund an. Ist das vielleicht eine Chance für Dortmund, irgendwie, auch wenn es komisch klingt, sich total auf die Liga zu konzentrieren, weil die Champions League schwere Aufgaben mit sich bringen wird und ja die anderen Teams auf jeden Fall Kräfte zehren lassen müssen in der Champions League? Ist das eine Chance für Dortmund oder meinst du auch, ja, der BVB kann sich vielleicht gerade in so einem neuen System in der Königsklasse gut zeigen?
Ja, für einen neuen Trainer ist es erstmal natürlich blöd, eine Doppelbelastung zu haben, weil du hast dann nur die Sommerpause und danach geht es halt schon direkt in die Doppelbelastung. Du hast keine Trainingseinheiten unter der Woche, wo du wirklich intensiv taktische Inhalte eintrainieren lassen kannst. Das ist immer ein Problem. Aber das Zweite, was dazu kommt, ist, dass du da noch mehr Spiele hast dieses Jahr. Also noch mehr Champions-League-Spiele in dieser Gruppenphase, die ja geändert wurde. Was da andererseits dafür sorgt, dass du immer im Rhythmus bleibst und auch nicht wieder jedes einzelne Spiel so wichtig ist, sondern du kannst auch mal ein Spiel verlieren und trotzdem hast du große Chancen, noch unter die Top 24 zu kommen, dann in die nächste Runde weiterzukommen. Also Licht und Schatten, würde ich da sagen. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass die deutschen Mannschaften auch von diesem neuen Modus profitieren, weil sie auch in den Lostöpfen nicht alle ganz weit hinten sind, bis auf Stuttgart, sodass man da dann mit leichteren Gegnern dann in dieser doch Gruppenphase, die einem mehr verzeiht, auch mal ein Spiel wegschenken kann und auch gerade zum Ende hin mal Spieler schonen kann.
Also rechnest du den fünf aus, dass sie alle die nächste Runde oder zumindest ja die Zwischenrunde dann erreichen können? Gerade so die Stuttgarts oder Leipzigs, die sich dann auch mal schwer tun?
Ja, das ist ganz schwierig zu prognostizieren, weil ja auch dieses ganze Losverfahren auch wieder anders ist. Also man spielt ja nicht gegen jeden, sondern nur gegen ausgewählte Teams. Da kann es dir ja auch passieren, dass du plötzlich eine ganz blöde gelost wirst und dann nur schwere Gegner hast und plötzlich die großen Probleme bekommst, deine Punkte zusammenzuklauben. Kann auch sein, dass jetzt Stuttgart trotz einem miesen Lostopf eine sehr, sehr einfache lose Partie bekommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass alle deutschen Teams da weiterkommen, auch weil, wie gesagt, es scheiden nicht so viele aus. Es wird eher den Teams was verziehen. Ich glaube schon, dass das passieren kann.
Dann haben wir zwei nicht ganz graue Mäuse in der letzten Saison mit Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim, die zumindest auch tabellarisch ihre Saisonziele erreicht haben. Es lief aber auch nicht alles rund. Ja, und wer die SGE dann mit gleichem Trainer, aber frischem Kader auf einen ähnlichen Platz hoffen dürfte, ist ja die Saisonvorbereitung bei den Kraichgauern auch nicht ganz rund gelaufen, hat auch gestottert, auch im Pokal. Kannst du hier ein Team sagen, was die Nase vorn haben wird und sind die generell in ähnlicher Lage wiederzufinden wie in der letzten Saison oder geht es auch bei allem vielleicht etwas weiter nach unten?
Bei Eintracht Frankfurt muss man schauen, wie sich der Trainer entwickelt, weil es ist jetzt Toppmöllers zweite Saison. In der ersten Saison hat man auch mal so ein bisschen Welpenschutz und jetzt muss er halt zeigen, dass seine Ideen funktionieren, dass er auch aus den Fehlern der ersten Saison gelernt hat. Aber ich glaube, allein durch Ekitike, der jetzt richtig mal eine Vorbereitung hat, und auch jetzt schon im Pokal gezeigt hat, was er kann. Das kann ein Unterschiedsspieler werden. Das kann ein Spieler werden, der halt aus einem Mittelfeldteam einen Europapokalkandidaten macht. Und Hoffenheim ist halt, da sind die Probleme eher neben dem Platz zu finden aktuell mit der gesamten Vereinsführung, die gehen musste, mit den Protesten der Ultras, die jetzt kommen werden. Da ist die Frage eher auch, wer soll die Tore schießen nach dem Abgang von Maxi Bayer und Wout Weghorst, dessen Leihe nicht verlängert wurde. Loschek muss sich da erst noch beweisen, dass er das auch dass ein Team tragen kann. Da sind bei mir viele Fragezeichen. Hoffenheim ist ein Kandidat für ein Team, das eher nach unten als nach oben gucken muss.
Auch irgendwie ungewöhnlich, bei Hoffenheim hat man nur die News gelesen, mit dieser Spieler kommt nicht, dieser Transfer gepatzt, nicht fix geworden. Das hat man so in der Häufigkeit auch noch nicht erlebt. Sie haben ja gutes Geld eingenommen, auch mit Bayer und anderen Verkäufen, Logic geholt vorne. Da wird vielleicht auch noch was passieren, aber das ist natürlich ganz schwierig für so einen Verein, der auch vor einer Doppelbelastung steht, deinen Kader zusammenzubekommen und von vorne weg eine Marschroute zu haben. Und du hast Spieler wie Stach, die du in die Innenverteidigung packen musst, weil da einfach dein Team noch nicht voll ist. Also was passiert da jetzt noch die nächste Woche bei der TSG?
Da muss was passieren, aber ist natürlich auch ganz klar, wenn du die gesamte Geschäftsführung mitten während der Vorbereitung entlässt und nicht mal abwartest, bis die Transferphase zu Ende ist, dass dann auch Berater, die dann Spieler an dich verkaufen sollen oder verleihen sollen, erstmal so Abstand nehmen, weil sie natürlich nicht wissen, mit wem soll ich jetzt eigentlich gerade reden. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dieses Chaos im Sommer, dass man jetzt auch das Chaos auf dem Feld sehen wird. Auch die Frage war ja lange noch im Raum, ob der Trainer überhaupt bleibt. Das ist natürlich für jeden Spieler, der kommen will, erstmal so ein Riesenfrage. Fragezeichen, bleibt der Trainer, bleibt er nicht? Und dann überlegt man sich vielleicht nochmal anders und geht woanders hin. Also da haben sie sich viel selbst verbockt, muss man dieses immer sagen.
Schauen wir nochmal fix auf die SGE. Da kam viel Talent, unter anderem in Usun oder Brown von Nürnberg. Das Mittelfeld soll sich jetzt weiter etablieren. Es sind ja auch noch ganz junge Leute. Also sehen wir von dieser Mannschaft vielleicht auch wieder Woche pro Woche so einen Schritt nach vorne, wenn Toppmöller eben das mitmachen kann, gerade auch mit einem Wettbewerb wie der Europa League, wo du vielleicht noch ein, zwei Sachen ausprobieren kannst. Und Frankfurt, die auch schon mal die Favoriten ärgern kann. Das sehen wir ja auch in jeder Saison. Also genau so ein Team, was wir da erwarten können.
Ja, das ist natürlich die Frage, wie schnell schaffen sich diese neuen Spieler einzugewöhnen. Shan Usun, der ist ja komplett angstfrei, ist ja ein Spielertyp, den kannst du reinwerfen und der macht dann erstmal direkt auch manchmal vielleicht noch ein bisschen zu selbstbewusst auf dem Platz, aber das ist, glaube ich, schon ein Spieler, der einen Unterschied machen kann auch, der auch einen Götze vielleicht verdrängen könnte auf mittelfristig. Es hängt halt so viel dann vom Trainer ab, wie er es schafft, dieses doch sehr langsame Ballbesitzspiel in der letzten Saison weiterzuentwickeln. Gerade auch, um die Fans mitzunehmen. Weil da ist natürlich schon vor dem ersten Spieltag viel Unmut in Reihen der Fans, weil man die letzte Saison eben nicht vergessen hat. Man ist zwar Sechster geworden, hat dann die Europa League damit erreicht, aber auf eine Art und Weise, die niemandem gefallen hat. Und da kann es auch dann sehr schnell gehen, wenn die Ergebnisse und die Leistungen in den ersten Wochen nicht stimmen.
Was machen die beiden in Europa? Was denkst du? Kann da der große Fokus drauf liegen? Vielleicht ein guter Run geschafft werden?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Auch da mit der Reform, dass man da ein bisschen weit kommt, dass man da auch sich eine gute Ausgangslage verschafft. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ist ja zumindest ärgerlich, dass man jetzt nicht mehr so runtergestuft werden kann in die Euroleague oder in die Conference League, wie es ja noch zuletzt ging. Aber ich glaube, dass jetzt keine große Änderung dann in der Angehensweise sicherlich ist, halt dann einfach nur, ja, hat man dann Pech gehabt, wenn man unten rausfliegt, aber ja. Genau, wir könnten mit Heidenheim unseren Lone Ranger in der schon genannten Conference League haben. Die haben sich auch gestern ganz frisch das Ergebnis in Hecken schon mal eine gute Ausgangsposition geschaffen. Große Namen wurden da nicht dazu geholt. Allerdings gingen den Beste, Dingchi und Kleindienst, ganz wichtige Spieler. Was ist jetzt mit dieser Doppelbelastung dann im Pokal natürlich dann noch dazu auch zu erwarten von dieser Mannschaft, die ja eigentlich erstmal nur in der Liga bleiben will, glaube ich. Und in so einem verflixten zweiten Jahr, das kann ganz gefährlich werden, oder?
Das kann ganz gefährlich werden, weil sie natürlich ihre besten Spieler auch abgegeben haben. Da brauchen wir nicht drum zu diskutieren. Sie haben nicht nur einen ihrer guten Spieler verloren, sondern sie haben die drei Schlüsselspieler der Offensive verloren. Das Gute ist, dass die Defensive zusammengeblieben ist, dass sie darauf bauen können und dass sie auch im Transfermarkt auch immer kreativ sind. Also dass gerade gestern jetzt schon wieder Conte und Cienza da halt die Tore machen. Die Spieler, die man aus der zweiten und dritten Liga holt, das ist dann schon wieder typisch Heidenheim. Und da muss man natürlich gucken, ob diese Spieler das auch bestätigen können. Aber Europa ist halt nochmal eine Riesenherausforderung, das sage ich immer wieder auch für die Trainerteams, weil du da eben nicht trainieren kannst unter der Woche. Das wird immer häufig auch unterschätzt von Fans, was für einen Unterschied das macht, wenn du am Mittwoch nochmal so eine richtige knallharte Einheit reinmachen kannst, wo du auch richtig knallhart zum Beispiel Pressing mit höchster Intensität trainieren kannst. Oder wenn du das eben nicht kannst, wenn du eben Mittwoch dann ein Regenerationstraining machen musst, weil du am Donnerstag das Spiel hast. Und da bin ich sehr gespannt, wie Frank Schmidt damit umgeht, weil der Kader ist auch nicht riesengroß, muss man fairerweise sagen. Letzte Saison haben sie ihre erste Elf komplett durchspielen lassen. Das geht dieses Jahr nicht mehr. Deswegen, Heidenheim muss natürlich nach unten gucken, aber der Vorteil ist, das weiß auch jeder in Heidenheim. Also da macht sich, glaube ich, keiner Illusion, der Klassenerhalt ist das große Ziel. Wenn man das erreicht hat, dann ist, glaube ich, jeder zufrieden.
Ja, drei Innenverteidiger sind es alleine nur in der aktuellen Kader, die es wirklich spielen. Ein paar Verletzte sind noch dazu. Schaffen die es vielleicht aber, wenn die Neuzugänge, du meintest schon Cienza und auch Bräunig, der einen super Eindruck gemacht hat, Wanner mit viel Talent, was sie ausgeliehen haben, wenn die einschlagen, können die auch wieder Teams ärgern. Wir haben den Sieg gesehen gegen die Bayern, also einfach mit so einer Frische, die Heidenheim in diese Bundesliga gebracht hat und auch Spaß, den sie haben, dass sie auch zumindest sich so lange wie möglich im Mittelfeld mal halten und ja nach oben immer mal ein paar Ausreißer landen können. Einfach vom Spielerischen her, mit diesem Talent, ja.
Das muss das ganz klar definierte Ziel sein, dass du eben diese Ausreißer schaffst und dass du gerade aber auch gegen diese anderen Abstiegskandidaten mit deiner Laufstärke punkten kannst, die auch dann nochmal nach unten drücken kannst. Aber wie gesagt, wenn du halt vorne so viele Spieler verlierst und auch musst du mal schauen, wie viel sie letztes Jahr einfach durch Standards an Toren gemacht haben. Und die Standards waren halt Jan Niklas Beste. Und ich habe jetzt Paul Wanner noch nicht so unendlich viel gesehen, nur ein paar Spiele, aber natürlich Jan Niklas Beste ist der beste deutsche Standardschütze, vielleicht neben Pascal Groß noch. Den zu ersetzen, wird halt ein Husarenstück. Und allein diese Tore werden, glaube ich, fehlen auf dem Weg zum Klassenerhalt.
Mit ein paar Teams, mit denen sie sich messen könnten im Mittelfeld, sind Wolfsburg und Gladbach. Die nehmen wir mal voraus. Ja, die haben eine schwache Saison gezeigt, muss man einfach so sagen. Da ist die Frage, inwieweit die sich erholen können. Und gerade Gladbach mit einem Spieler, vielleicht X-Faktor Kevin Stöger, der jetzt im Mittelfeld die Fäden zieht, ist bei denen eine Weiterentwicklung zu erwarten. Auch hier wieder so dieses Gegenspiel. Eine Mannschaft hält erstmal am Trainer fest, der auch noch relativ frisch ist. Der andere Trainer ist auch nicht gerade etabliert und noch ein bisschen länger im Amt. Aber auch da braucht es einfach so eine enorme Weiterentwicklung im Kader.
Ja, aber ich glaube, dass Gladbach auf dem Transfermarkt sehr gut gehandelt hat. Also das gefällt mir bislang sehr. Tim Kleindienst eben vorne als Spieler, der erstens für Pressing steht, was in den vergangenen Jahren immer so ein Stück weit gefehlt hat, der auch vorausgeht, der aber auch Bälle festmachen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Transfer gewesen. Und dann hast du eben mit Kevin Stöger einen neuen Spieler, der auch Kreativität reinbringt, der auch einen Kleindienst zu füttern weiß, dessen Standards auch nochmal, glaube ich, einen X-Faktor werden können. Standards waren immer in den vergangenen Jahren gut schon bei Gladbach, aber jetzt nochmal mit einem noch besseren Standardschützen kann das was Gutes werden. Und dann ist halt die Frage, wie schafft es Seoane, das daraus ein gutes Gemisch herzustellen? Er ist ja auch in Gladbach nicht unumstritten, weswegen ich mir da zwei Szenarien vorstellen kann. Entweder er kriegt das hin, da eine gute Offensive hinzubekommen, oder es wird halt relativ früh einen Trainerwechsel geben. Und dann sehe ich den Kader aber gut aufgestellt für einen neuen Trainer. Einziges, was ein bisschen Sorgen macht, ist die Innenverteidigung. Da ist man nicht so top aufgestellt, finde ich. Da hatte man auch ja viel zu viele Tore kassiert vergangenes Jahr. Aber diese Transfers machen mir grundsätzlich Hoffnung, dass diese Mannschaft besser performt.
Wolfsburg hat nicht viele Leistungsträger abgeben müssen. Muss man auch sagen, die hatten nicht unbedingt den Markt, konnten sich da nicht ins Schaufenster spielen. Aber trotzdem Geld ausgegeben. Es kamen ein paar Neuzugänge rein, vielleicht noch unbekanntere Namen. Aber das schafft Wolfsburg ja dann auch immer mal ganz gut. Also hier einfach auch das Potenzial groß, dass sie es sich deutlich angenehmer machen, diese Saison mit Hasenhüttl, der jetzt auch den Sommer hat, um das Team drauf vorzubereiten. Was meinst du da? Könnte es hingehen?
Ja, auch da muss man ganz klar wieder an Richtung Trainer denken, weil das ist der einzige Unterschied zur vergangenen Saison, ist, dass man jetzt einen neuen Trainer hat, der neu startet, der auch in den ersten Spielen vergangener Saison nicht viel gezeigt hat. Das muss man ehrlich sagen. Das war sehr, sehr biederer Fußball, der auch mit eher glücklichen Siegen zum Klassenerhalt geführt hat. Da muss er jetzt beweisen, dass eben dieses Hasenhüttl-Ding, individuelle Klasse gepaart mit einem sehr, sehr wuchtigen Pressing, dass das mit diesem Kader funktioniert. Aber der Kader ist nicht besser als vergangenes Jahr. Und vergangenes Jahr hat dieser Kader eben lange Zeit gegen den Abstieg gespielt, hat am Ende sich erst daraus arbeiten können. Deswegen bin ich noch milde skeptisch, auch weil mir da so ein bisschen der Stürmer fehlt, wenn ein Wind eben nicht in der Hinrundenform ist. Da sind mir zu viele Fragezeichen hinter der Mannschaft noch.
Wir bleiben nochmal beim Stichwort Trainer. Wir haben jetzt insgesamt 6 Trainer, die neu instruiert wurden zu dieser Saison. Andere Teams halten eben an Coaches fest, die ja zumindest auf wackeligem Stuhl sitzen. Was ist denn deiner Erfahrung nach besser, um in eine neue Saison zu starten? Und ist dieser Mix auch gerade was es sehr interessant macht, die unterschiedlichen Begegnungen dann an der Seitenlinie?
Also wenn du als Trainer neu startest, dann ist natürlich immer zu Beginn der Saison der beste Zeitpunkt, weil du dann natürlich in der ersten Sitzung kannst du zur Mannschaft kommen, du hast keinen Druck, du hast jetzt nicht ein Punktspiel in 3 Tagen, du musst nicht innerhalb von wenigen Stunden eine Lösung finden, du musst nicht innerhalb von 2 Tagen 20 Gespräche führen, um halt zu checken, was braucht die Mannschaft, sondern du kannst halt erstmal langsam deine Ideen einfließen lassen. Gleichzeitig, und das ist ja auch völlig klar, Kontinuität ist häufig schon an sich ein Wert. Und natürlich, wenn ein Trainer lange bleibt, dann heißt es auch, dass er Erfolg hatte und dann heißt es auch, dass er gut war und keinen Grund gegeben hat, entlassen zu werden. Aber es ist ja kein Zufall, dass Teams, die lange mit einem Trainer arbeiten, häufig mehr Erfolg haben, weil natürlich irgendwann die Spieler genau wissen, was der Trainer will, weil natürlich dann auch irgendwann, bevor sich eine Routine einstellt, stellt sie aber auch erstmal eine positive Form von sich aufeinander verlassen können ein. Dementsprechend so, wenn ich jetzt gucke, dass wieder in der Bundesliga mehr als die Hälfte der Trainer ganz neu sind und nur ganz wenige länger als ein Jahr dabei sind, ist das schon ein Vorteil für die Teams, die dann eben einen Trainer haben, auf den sie länger schon gebaut haben, denen sie vertrauen können.
Zumindest bei 2 Teams kann man das schon sagen. Ein kleines Feld aus Werder Bremen, SC Freiburg und dem FC Augsburg, die so das Mittelfeld ausmachen könnten, auch die vergangene Saison relativ auf Augenhöhe abgeschlossen haben. 3 Teams eigentlich auch, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen rangehen. Bei Freiburg zum Beispiel eine neue Ära jetzt nach Streich. Bei Werder dann eher wenige, was sich verändert hat. Augsburg nochmal mit neuem Elan, viel motiviert über den Sommer. Könnte es aber so sein, dass gerade die vielleicht am Ende so ein bisschen um Europa kämpfen, aber zumindest ja ähnlich dann ins Ziel einlaufen könnten?
Ja, sie haben halt, jeder hat auf seine eigene Weise einen Vorteil. Also Werder Bremen hat den Vorteil eben, dass der Trainer länger da ist, dass diese Mannschaft auch eingespielt ist. Das hat man jetzt auch im Pokal erlebt, finde ich, dass du da schon deutlich gemerkt hast, da weiß jeder, was er zu tun hat. Und Keke Topp war dann noch das Sahnehäubchen obendrauf als Stürmer, der dann mit seinen Bewegungen es erlaubt hat, auch einen Duxch flexibler zu spielen, einen Schmied flexibler zu spielen und der dann halt seine 3 Tore geschossen hat. Da hast du einmal die Kontinuität. Bei Freiburg hast du das Gefühl, dass da jetzt eine neue Ära anbricht und du gleichzeitig aber nicht so komplett mit dem Alten brichst. Aber ich glaube schon, dass dann ein neuer Trainer nochmal ein paar neue Akzente setzen kann. Und Julian Schuster ist, glaube ich, nicht nur für uns hier, die wir hier versuchen, irgendwie Freiburg zu analysieren, unausrechenbar, sondern auch für jeden Bundesliga-Trainer, der jetzt gegen sie zu spielen hat. Weil natürlich Schuster noch nie Trainer war von der Mannschaft und da gibt es einfach kein Material, wo du sagen kannst, okay, er spielt so oder so. Also das ist nochmal, glaube ich, ein Vorteil. Und Augsburg, die haben so ein bisschen den Elan vom Transfermarkt mitgenommen, glaube ich, weil sie da sehr, sehr viel getan haben, auch sehr, sehr viel investiert haben in die Mannschaft, sehr, sehr viele neue Spieler verpflichtet haben, auch eine Mischung aus Erfahrung und Talent. Also sie haben beides in beide Richtungen gedacht. Dementsprechend ist da auch nochmal so viele neue Akzente gesetzt worden im Sommer.
Wenn wir vielleicht mal beim SC Freiburg, wir haben ja mit Schuster Trainer jetzt, der sich vorher auch viel um den Nachwuchs gekümmert hat, so dieses Bindeglied war, und wir haben es auch im Pokal schon gesehen in der Vorbereitung, es sind ganz viele Jugendspieler, die den Schritt hochgemacht haben, auch sich in der Startelf und im Kader wiederfinden. Das ist natürlich auch ein enormer Vorteil, wenn die kaum Anpassungsschwierigkeiten haben mit einem neuen Trainer, weil sie ihn schon kennen und diese ganze Arbeit und einfach auch diese Leistung bringen können, damit besticht Freiburg ja immer. Also es ist auch hier zu erwarten, dass einige 18, 19-Jährige sich wirklich festspielen können, ihr Talent zeigen, und sonst ist halt auch der Konkurrenzdruck einfach hoch, also dass sie sich alle schon pushen können?
Ja, also ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist für die Freiburger. Gerade weil sie immer den Spielern auch die Chance geben. Also es ist nicht nur so, wie Louis van Raal hat das mal so schön gesagt, eine Chance geben für einen Spieler ist nicht, ihn einwechseln in der 80. Minute und dann, wenn er nicht performt, ihm nicht keine Chance mehr zu geben, sondern eine Chance für den Spieler heißt wirklich von der ersten Minute an zu spielen. Und dann kannst du ja auch dich weiterentwickeln in den Punkt. Und sie haben ja auch noch viele Spieler, die jetzt an dem Punkt sind, wo sie vielleicht den nächsten Schritt machen können. Zum Beispiel Noah Weishaupt, Kenneth Schmidt, diese Spieler, die schon Bundesliga-Erfahrung haben, aber noch das gewisse Etwas fehlt. Und gleichzeitig sind sie aber auch mittlerweile ein Verein, der auch über Geld verfügt. Also die können ja auch auf dem Transfermarkt Werder Bremen einen Dingschi wegschnappen. Und das ist auch ein sehr interessanter Spieler, der da auch nochmal einen Unterschied machen kann. Und vielleicht kommen da noch ein, zwei Spieler. Das ist ja auch, man hat ja da noch nicht ganz die Transferziele erfüllt. Gerade im Mittelfeld, in der Abwehr könnte man vielleicht noch was tun.
Bei Werder Bremen ist es so, dass eher noch Spieler gehen müssten, um wieder selbst aktiv zu werden. Um Duxch gibt es viele Gerüchte, Saudi-Arabien, Türkei, wie auch immer. Es wirkt nicht ganz unwahrscheinlich, dass er noch gehen könnte. Was würde das für eine Lücke reißen und wo müsste Werder vielleicht nochmal aktiv werden auf dem Markt?
Ja, Duxch würde schon eine große Lücke reißen als flexibler Offensivspieler, auch als Kreativspieler. Da hätte man dann nur noch Weiser und dann wäre man noch sehr viel abhängiger von der rechten Seite von Schmid, von Weiser. Das würde, glaube ich, sehr, sehr große Probleme verursachen im Offensivspiel. Damit wäre man sehr leicht ausrechenbar für jeden Gegner. Aber da müsste man dann nochmal tätig werden, ist dann die Frage, wie könnte man das? Zumindest haben jetzt die Werder-Verantwortlichen ja gesagt, für Duxch liegt noch kein offizielles Angebot vor. Er liebäugelt ja mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Mal schauen, was da noch passiert.
Mainz, Union Berlin und der VfL Bochum sind dann Vereine, die sich ein deutlich ruhigeres Jahr erhofft hatten letzte Saison. Drin geblieben sind alle drei, auch wenn auf unterschiedliche Art und Weise. Wird das bei dem Trio vielleicht in dieser Saison auch wieder so ein Zittern bis zum Schluss? Oder siehst du da gerade eins der Teams, einen der Clubs, die sich da raushalten können von Anfang an?
Ja, ich kann mir bei Mainz und Union schon vorstellen, dass sie sich raushalten können, auch weil wir jetzt ja zwei Aufsteiger haben, die wenig finanzielle Mittel haben, dazu noch mit Heidenheim und Bochum eben zwei weitere Teams, die ganz klar auf Abstiegskampf gepolt sind. Wenn du da eben schon ein bisschen Wucht gegen den Ball bekommst und wenn du es schaffst, ab und zu mal den Teams über dir einen Punkt wegzunehmen, dann stehst du schon, glaube ich, ganz gut da. Und ich glaube, das können sowohl Mainz als auch Union, haben beide jetzt Trainer, die viel über die Aggressivität kommen, die viel über Intensität im Spiel kommen. Sind ja beides Teams auch, die schon vergangenes Jahr sehr gut in der Laufleistung waren, die, glaube ich, da jetzt nochmal zulegen werden, nochmal was die Intensität angeht. Das kann dann immer natürlich auch furchtbar schief gehen, wenn du eben diese Intensität nicht 100% mit einer guten Taktik paaren kannst, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Trainer das hinbekommen und dann eben den Sprung schaffen, um nicht mehr gegen den Abstieg spielen zu müssen dieses Jahr.
Gerade bei Union ist es ja so, dass wir den Blick wagen können auf den letzten Sommer, wo Bonucci geholt wurde, wo Isco vor der Ankunft stand. Jetzt sind es wieder Transfers, wo man sich gerade auch aus der zweiten Liga bedient und wo man das Gefühl bekommt, da sind wirklich richtige Union-Transfers. Damit wird einfach diese Philosophie auch weitergetragen. Also unter Svensson vielleicht auch jetzt bis in die Rückkehr zu dem Union, was wir vor 2, 3 Jahren gesehen haben, auch wenn es dann nicht unbedingt wieder die Champions League wird, für die sie sich qualifizieren.
Ja, Svensson ist noch ein Trainer, der im Vergleich zu Urs Fischer ein bisschen offensiver ist. Also es geht auch viel um das Spiel gegen den Ball, aber das Pressing ist noch ein bisschen aggressiver. Es geht darum, auch den Gegner vor Probleme zu stellen und immer in zu jagen und auch die Intensität hochzuhalten. Da bin ich sehr gespannt, ob er das mit Union Berlin schafft. Aber es ist grundsätzlich ein guter Fußball für die alte Försterei. Das kann ich mir schon vorstellen. Dann natürlich die Frage, reicht das noch im Bundesliga-Jahr 2024? Das ist dann wieder die große Frage, die ich auch vor der Saison nur schwer beantworten kann. Im Pokal hat man ja schon gesehen, dass die Kreativität dieser Mannschaft nicht die größte ist, aber das ist jetzt auch bei Union nichts komplett Neues. Da hängt es dann auch so ein bisschen immer von der Liga-Zusammensetzung ab. Aber ich kann mir schon grundsätzlich vorstellen, auch mit den Transfers, einen Tom Rothe, der einen Gosens vielleicht ersetzen kann, wenn der noch geht, Laszlo Benisch, der vielleicht diesen X-Faktor reinbringen kann, dass du da gut aufgestellt bist.
Welchem Team aus der Bundesliga traust du denn in dieser Saison den größten Schritt im Vergleich zur Vorsaison zu? Ist vielleicht genauso ein Abstiegskandidat oder nochmal jemand da in den Top 8, vielleicht um Europa? Oder reicht es für einige Teams auch, das bisher gut gemachte souverän durchzubringen, um ja zumindest mal die Saisonziele anzupeilen und ja, zu untermauern?
Es gibt ja schon einige Teams, die vergangenes Jahr sehr schlecht performt haben für ihre Verhältnisse, muss man ganz klar sagen, sei es ein Wolfsburg, ein Union Berlin, aber auch ein Mainz, die so ein bisschen enttäuscht haben, die natürlich jetzt die Chance haben, durchzustarten. Aber meine Erwartungen an diese Saison sind relativ gering, muss ich ehrlich gestehen, weil eben doch sehr viele Teams in der Bundesliga sind, die so graue Mäuse geworden sind in den vergangenen Jahren, von denen ich jetzt auch nicht zutraue, dass sie plötzlich den VfB Stuttgart-Schritt machen und einen guten, tollen Fußball zeigen, den du, glaube ich, auch zeigen musst, wenn du weiter vorne mitspielst. Da sind auch viele neue Trainer dazugekommen, die eher dann gerade bei den unteren Tabellenteams, jetzt zum Beispiel Bo Svensson, für Intensität, für Spiel gegen den Ball stehen. Dementsprechend habe ich jetzt nicht die Riesenerwartung, dass da jetzt ein Team plötzlich kommt und uns wie den VfB Stuttgart in der letzten Saison komplett weghaut, geistig. Das sehe ich noch nicht, aber ich lasse mich da gerne in meiner Einschätzung enttäuschen.
Wen wir nicht vergessen dürfen, sind natürlich unsere beiden Aufsteiger aus dem hohen Norden. Die werden es sicherlich schwer haben. Der FC St. Pauli unter dem neuen Trainer Alexander Bessin sucht noch nach dem Rhythmus. Das hat man auch im Pokal gesehen. Und auch Holstein Kiel mit Marcel Rapp, die gelten schon als Underdogs. Wie viel ist denn für die beiden Nordlichter drin, wenn sie vielleicht auch gerade wieder zu ihren Stärken aus der zweiten Liga finden, die ja, glaube ich, auch schon ihre Identität einfach ausmachen?
Sie haben beide natürlich einen schweren Stand. Sie sind finanziell ganz klar abgehängt. Sie haben beide wichtige Spieler verloren. Beim FC St. Pauli war es Marcel Hartl, der gegangen ist, der Topscorer der vergangenen Saison. Bei Holstein Kiel Philipp Sander, der Spieler, der für die Sicherheit vor der Abwehr zuständig war, auch Kapitän gewesen ist. Das sind schon harte Abgänge, mit denen sie da zu kämpfen haben. Und entsprechend sind es individuell auch schwächer als jedes andere Team. Vielleicht Heidenheim kann man da noch mit zuzählen, aber ansonsten sind die nicht individuell top. Und dann, wie du gerade gesagt hast, ist die Frage, wer kann sein Spielziel der zweiten Liga entweder verändern, sodass er auf die erste Liga passt, oder so durchbringt, dass er in der ersten Liga immer noch passt. St. Pauli geht da, glaube ich, eher den Weg, dass sie eine Veränderung anstreben. Sie waren ja sehr auf Ballbesitz fokussiert in der zweiten Liga, sehr stark auch auf Spielkontrolle, flach hinten raus spielen, hatten eine große, hohe Spielkultur. Blessin behält das noch bei, aber er will auch mehr Gegenpressing ins Spiel einbauen, er will mehr Konterspiel einbauen, mehr Tempo einbauen. Bin ich gespannt, ob das zu diesem Kader passt und auch zu dieser ersten Liga passt. Kiel wiederum, die sind aufgestiegen, vor allem auch dank ihrer defensiven Stabilität, sind ja zwischendurch irgendwie 5 oder 6 Spiele am Stück ohne Gegentor geblieben. Sie haben auch sehr gute Standards gehabt, auch in dem Punkt haben sie gepunktet. Also ich finde, Kiel muss nicht so viel anders machen im Vergleich zur Zweitligasaison, vielleicht das Pressing ein Stück weit eine Linie weiter nach hinten fahren. Aber von der Spielanlage glaube ich persönlich, dass Kiel es leichter hat, sich an die erste Liga anzupassen als in St. Pauli. Gerade auch, weil St. Pauli mit dem Trainer und dem Schlüsselspieler 2 wichtige Verluste hat und Kiel das nicht ganz so hart getroffen hat, finde ich.
Eine gern gewählte journalistische Floskel ist ja der Begriff der besten zweiten Liga. Das schwebt ja schon seit ein paar Jahren durch die Welt. Wir haben FC Heidenheim zum Beispiel, der sich gleich in Europa festsetzt, aber wir haben eben auch viele Teams, ob Darmstadt, vergangene Saison, auch Schalke, die erwischt es dann gleich wieder. Ist denn dieser Schritt von der ersten zur zweiten Liga trotz diesen vielen guten Vereinen im Unterhaus nochmal ein bisschen größer geworden, dass es schwerer ist, sich für die Aufsteiger wirklich zu etablieren? Was meinst du und ja, schafft es denn vielleicht Pauli oder Kiel, diese Überraschung zu schaffen und drin zu bleiben?
Um deine andere journalistische Floskel zu bemühen, die Schere geht ja immer weiter auseinander. Ja. Zwischen den Top-Clubs und den restlichen Clubs und auch zwischen der ersten und zweiten Liga. Und wenn du natürlich in die erste Liga kommst, dann bist du finanziell erstmal abgehängt. Also dann kriegst du nicht so viel TV-Geld, du hast nicht so viele Rücklagen, du musst dann gucken, dass du irgendwie mithalten kannst. Und dann kannst du sagen, wir gehen jetzt all in und gucken, dass wir die Klasse unbedingt halten, wie das Union Berlin damals auch gemacht hat nach dem Aufstieg. Oder man kann sagen, okay, wir gucken, dass wir mit einem halbwegs okayen Kader da irgendwie durchkommen. Und das ist auch die vernünftigere Herangehensweise natürlich. Und was natürlich aber für St. Pauli und Kiel gut ist, ist, dass sie zusammen aufsteigen. Also, dass da jetzt nicht irgendwie ein Werder Bremen oder ein Hamburger SV oder irgendjemand anders, der halt doch über mehr Mittel verfügt, aufsteigt, sondern sie können allein, wenn sie den anderen besiegen, schon mal 6 Punkte holen. Und dann besiegen sie noch Heidenheim in beiden Spielen möglich, dann haben sie schon 12 Punkte. Das ist dann schon mal sehr, sehr viel im Kampf gegen den Abstieg. Also da haben sie die Möglichkeiten durchaus, das zu schaffen. Und wir haben es in den letzten Jahren erlebt, du hast gesagt, es haben immer wieder Teams diese Überraschung geschafft, trotz kleiner finanzieller Mittel. Es gab die Darmstadts, die komplett Darmstadts-Fürths, die komplett ohne Aufsehen zu erregen, wieder abgestiegen sind. Es gab aber auch die Heidenheims, die Union Berlins, denen man das nicht zugetraut hat und die sich dann da etabliert haben, auch jetzt in der ersten Bundesliga im Fall von Union Berlin oder auch VfL Bochum.
Da sind wir ganz gespannt. Im VfL Bochum, du sprichst es gerade an, wir hatten auch bei ein paar anderen Teams drüber gesprochen, die Pokalduelle. Bochum ist der einzige Erstligist, den es da erwischt hat, nicht in die zweite Runde kommt. Welche Bedeutung hat denn sonst so dieser Pokal gerade in der ersten Runde für die Teams? Ist es eigentlich eher noch so ein Vorbereitungsspiel, gerade wenn es mal gegen Regionalligisten, Oberligisten geht? Oder ist es schon wirklich für Trainer der erste Härtetest an die Mannschaft? Und kann man da vielleicht aber auch schon wieder zu viel reininterpretieren? Also an welchem Stand siehst du da die Teams jetzt nach dem Pokal? Konnte man da viele Erkenntnisse gewinnen?
Der Pokal hat natürlich immer bedingte Aussagekraft nur für die Liga. Weil natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein VfL Bochum im Pokal spielt, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, gegen Vincent sind doch gleich ausgeschieden gegen Regensburg, oder?
Regensburg, genau. Ja.
Genau, wenn sie dann gegen Regensburg spielen, dann haben sie plötzlich eine andere Rolle. Dann sind sie der Favorit, dann müssen sie da in dieses Spiel reingehen, auch mit der Idee, was mit dem Ball anfangen zu wollen, mit der Idee, den Gegner ausspielen zu wollen. Das muss ein Bochum in der Liga ja nicht. Wenn Bochum gegen irgendein Team aus der oberen Tabellenhälfte spielt, dann haben sie 40% Ballbesitz maximal. Dementsprechend ist da immer auch das, was du draus ziehen kannst aus diesen Spielen, nur bedingt anwendbar, weil natürlich in Kiel, in St. Pauli haben sich alle schwer getan im Pokal, aber die müssen auch dieses Pokalspiel nicht mehr in der Liga zeigen, sondern das ist was anderes. Und hinzu kommt auch, wie du gesagt hast, das ist das erste Spiel der Saison, du kannst als Bundesligist nur verlieren, also es gibt da nichts zu gewinnen, niemand sagt, hey, hurra, du hast die 6-0 abgeschossen, jetzt kriegt ihr hier eine Ehrennadel und die Fans sind plötzlich zufrieden, du kannst da nichts gewinnen. Dementsprechend ist das immer nur so bedingt aussagekräftig, aber natürlich kann man auch schon sehen, welche Mannschaften sind früh in Form, welche Mannschaften haben vielleicht in der Sommerpause so gearbeitet, dass sie am ersten Spieltag fit sind und welche brauchen noch ein paar Spieltage.
Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, kannst du auch gerne knapp beantworten. Welches Team hat denn den interessantesten Kader für diese Saison?
Ich finde immer noch den VfB Stuttgart am interessantesten, weil sie ja auch interessant eingekauft haben. Ich bin da sehr gespannt, wie zum Beispiel Wolter Made sich da zurechtfindet in diesem Kader, wie der da funktioniert. Ich finde auch den Kader des SC Freiburg interessant mit den vielen jungen Spielern. Aber das sind so zwei Kandidaten, wenn man jetzt nicht die üblichen Dortmund, Bayern, Leverkusen nennen möchte.
Dann auch nochmal hier ein Tipp von dir. Welche Mannschaft könnte denn die Überraschung der Saison werden?
Ich kann mir schon vorstellen, dass Stuttgart wieder eine gute Rolle spielt. Ich kann mir vorstellen, dass auch Union sehr viel stärker auftritt als in der vergangenen Saison. Und ich habe auch getippt, dass Kiel nicht absteigen wird, was, glaube ich, auch eine große Überraschung wäre, wenn sie es schaffen, halt diesen Klassenerhalt zu wuppen.
Okay, bin ich sehr gespannt. Und bei welchem Team hast du große Bauchschmerzen?
Große Bauchschmerzen habe ich beim VfL Wolfsburg, weil ich da noch nicht sehe, wie diese Weiterentwicklung aussehen soll. Große Bauchschmerzen habe ich beim VfL Bochum, die mich überhaupt nicht überzeugt haben in der Vorbereitung und auch im Pokal. Und Bauchschmerzen habe ich auch bei Heidenheim leider, die Riesen-Frank-Schmidt-Fan. Aber ich glaube, das wird eine verdammt zähe Spielzeit, wo sie auch lange durch die Doppelbelastung in der Bundesliga nicht punkten werden.
Genauso spannend wie die ersten sportlichen Eindrücke wird natürlich auch noch der Rest des Transferfensters. Bis Ende August ist es noch offen. Und bei manchen Teams ist es ja noch so, dass sie auf diesen Stein warten, der ins Rollen gebracht wird. Das wird auch immer wieder tituliert. Glaubst du denn noch, dass sehr viel passiert und wir vielleicht bei manchen Teams nochmal so wirklich 2-3 ganz große Änderungen sehen werden im Vergleich zum Saisonstart, die dann nochmal frischen Wind reinbringen können?
Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Es gibt ja dann immer so, wenn das dann immer so ein Stein ins Rollen kommt, dann gibt es ja plötzlich dann doch nochmal die große Bewegung auf dem Transfermarkt. Wenn zum Beispiel ein Tah jetzt doch noch wechselt, dann wird Leverkusen vielleicht nochmal nachlegen wollen, dann gibt es nochmal so einen Stein, der ins Rollen kommt. Aber ich glaube, der große Star, den wird es nicht mehr geben für die Bundesliga. Also der Harry Kane-Moment, den wir vergangenes Jahr hatten, der wird dieses Jahr ausbleiben. Aber gerade bei kleineren Teams, da können sie vielleicht nur ein, zwei Sachen tun.
Ich habe dich letztes Jahr gefragt, wer denn wohl Top-Torschütze in der Bundesliga werden könnte. Das tue ich jetzt nicht, weil ich glaube, da wird die Wahl wieder auf Harry Kane fallen. Der hat da vielleicht die Nase vorne, oder siehst du das anders?
Doch, also wenn er jetzt in Form findet, dann hat er die Nase vorne. Bin auch gespannt, was mit einem Boniface ist, wenn der mal eine Saison durchspielt, ob wie lange Gyrassi braucht, in Dortmund anzukommen. Das sind dann noch so weitere Kandidaten. Šeško könnte auch explodieren zusammen mit Openda diese Saison. Also das sind so Kandidaten, die man hier nennen könnte.
Deswegen will ich noch anschließen die Frage, welche Defensive holt sich denn die meisten, fängt sich die meisten wenigsten Gegentore ein? So, sorry. Wer hat die beste Defensive? Gibt's da irgendwie eine Hintermannschaft, wo du dich sehr drauf freust, weil da sehr interessante Namen dabei sind? Ist es wieder Leverkusen, die das dann einfach mit guter Offensive runterbekommen, oder siehst du da ein Team ganz im Vorteil?
Ich denke, dass Kompany die Defensive bei Bayern stärken wird, auch nochmal individuell mit den Innenverteidiger arbeiten wird. Das ist ja auch etwas, was er eigentlich aus eigener Erfahrung beherrscht, wo er, glaube ich, auch viel Kredibilität bei den Spielern genießt. Ich kann mir vorstellen, dass Leipzig, die sind individuell, aber auch taktisch immer sehr gut aufgestellt defensiv, dass die eine gute Saison spielen, was das angeht. Und dann hast du natürlich Leverkusen als Kandidaten. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, wären es die Bayern tatsächlich.
Und jetzt abschließend, worauf freust du dich denn in dieser Saison ganz besonders? Wo wird dein Blick viel hingehen in der Tabelle oder auf welche Teams, auf welche Begegnungen? Was ist einfach dein Ansporn, die Bundesliga zu verfolgen?
Der Abstiegskampf ist, glaube ich, ja immer was Spannendes in der Bundesliga, weil die Abstiegskandidaten auch meistens besseren Fußball spielen als in anderen Ligen. Das muss man wirklich sagen, in der Bundesliga, da gibt es kein Team, das sich nur hinten reinstellt. Da habe ich Lust drauf, vielleicht auch, weil da mir jemand reinrutscht, den man jetzt nicht auf dem Zettel hat, weil jetzt alle denken, ja, das machen Pauli, Kiel, Bochum und Heidenheim, die sind sowieso unten weg und dann kommt der Rest. Aber es kann ja immer in Köln passieren wie vergangene Saison. Meisterschaftskampf, hoffe ich, dass da einer stattfindet. Ich hoffe, dass Leverkusen das von der vergangenen Saison bestätigen kann und auch Stuttgart und dass die Bayern nicht wieder wegmarschieren. Und worauf ich wenig Lust habe, ist das Mittelfeld, muss ich gestehen. Weil da sind so viele Teams dabei, wo ich mir denke, ja, die haben schon letzte Saison nicht besonders schön Fußball gespielt und ich sehe jetzt auch nicht, wieso der Fußball diese Saison besser werden soll. Das ist das, die Zone, wo ich glaube, ich bin ich nicht alleine. So ein Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim. Jetzt nicht nur wegen der Attraktivität der beiden Vereine, aber auch wegen dem Fußball, den sie spielen. Das ist nicht das, worauf man Bock hat.
Wir werden die Bälle also rollen lassen. Ab heute Abend geht es los, der erste Bundesliga-Spieltag. Das war es soweit von uns. Wir haben noch viel vermutet, wissen werden wir dann in Kürze mehr. Wir melden uns natürlich mit allem weiteren und allen Highlights dazu. Und ja, erstmal dann vielen Dank dir, Tobias. Und ich freue mich dann doch auf diese 34 Spieltage, die uns, glaube ich, viel zu bieten haben.
Ja, das hoffe ich auch. Dein Wort in Gottes Ohr.
Auf jeden Fall. Soweit von uns und ja, an euch. Lasst eure Tipps und Anmerkungen da, eure Vermutung, wie die Saison wird, und damit bis auf bald und ja, macht's gut. Ciao, ciao.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.